Ja, man hat ja weiter mit dem Thema Verheißungen. Und die Ideen kamen vom Jürgen mit dem Büchle da von Bibelmemorie. Und da gibt es so eine Serie. Und da wollen wir einfach Schritt für Schritt mal durchgehen. Gucken wir uns an. Wir haben uns überlegt, die einzelnen Themen oder die Überschriften für diese einzelnen Verheißungs, wie soll ich sagen, Pakete. Und das Erste, das wir heute machen, ist: Gott stillt deine Sehnsucht. Und der Ausgangsvers für diese ganze Geschichte steht in Psalm 12, Vers 6. Psalm 12, Vers 6. Also wir haben keinen so durchgehenden Text, den wir dann analysieren, sondern eher ein Thema. Psalm 12, Vers 6. Wenn es jemand gern vorlesen tät, das wäre super.
Weil denn die Elenden verstört werden und die Armen seufzen, will ich auf, spricht der Herr, ich will eine Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt.
Vielen Dank. Also unser Kernvers ist, ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Hat jemand anstatt Hilfe nur andere Übersetzung?
Ja, Heil.
Genau.
Sicherheit.
Sicherheit, Heil, genau. Also Schlachter macht Sicherheit, ist Elberfelder oder neue Schlachter? Heil, genau. Sicherheit, Hilfe.
Befreiung.
Das ist doch schön. Dem, der sich danach sehnt. Also es gibt eine Verheißung, aber die ist halt an eine Bedingung gebunden anscheinend. Also nämlich dem, der sich danach sehnt. Und dieses Sehnen, das hat uns auf diese Sehnsucht gebracht. Und die zweite Stelle, die wir lesen wollen, ist Jeremia 29. Jeremia 29, Vers 13. Vielleicht 14 auch noch dazu. Will es jemand vorlesen?
Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Dann wende ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, aus dem ich euch verschleppen ließ.
Gut, vielen Dank. Also, wenn ihr mich sucht, dann werde ich mich finden lassen. Und der Zusatz, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. So, das sind unsere Ausgangsverse. Und jetzt haben wir halt den Begriff Sehnsucht. Sehnsucht, das ist eigentlich ein deutsches Wort, das ist klar. Jetzt müssen wir mal wissen, was man darunter versteht. Weil sonst haben wir eigentlich ein Problem. Sehnsucht, was stellt euch darunter vor?
Also es ist auf jeden Fall mal eine Sucht.
Eine Sucht, okay. Eine Sucht.
Das ist meine Position.
Also erstmal was Negatives, oder wie? Also eine Sucht, das ist gut. Das ist gut. Sucht ist gekennzeichnet durch ein starkes Verlangen. Richtig?
Mhm.
Durch ein starkes Verlangen. Das ist eine Sucht. Das heißt, wenn du Alkoholiker bist, dann brauchst du den Alkohol. Wenn du Drogenabhängig bist, dann brauchst du das. Wenn du ein Raucher bist, dann brauchst du die Zigarette.
Starkes Verlangen, regelmäßig zu konsumieren.
Genau, ein starkes Verlangen. Genau, also deshalb Sucht. Das passt schon ganz gut. Noch nicht ganz, aber Sehnen ist drin. Sehnsucht. Also Sehnen, ich will es mal so definieren, ein inniges Verlangen und jetzt braucht es halt ein Ziel. Also beim Alkoholiker ist der Alkohol und beim Raucher ist es eine Zigarette. Und bei Sehnsucht, da ist tatsächlich so definiert ein inniges Verlangen nach einer Person. Also man kann sich nach einer Person sehnen. Zum Beispiel, wenn, wenn meine Frau weg ist, dann kann man sich, dann kann man sich danach sehnen, dass sie wieder zurückkommt, oder? Also nach einer Person, da kann man Sehnsucht haben, tatsächlich. Oder einer Sache. Oder eines Zustands. Also ein inniges Verlangen nach einer Person, einer Sache oder eines Zustands, den man liebt oder begehrt. So ist Sehnsucht tatsächlich auch definiert. Also man hat, ich möchte das. Also Beispiele, wie schon gesagt, Frau, Mann, die Oma sehnt sich nach ihrem Enkel. Kann doch vorkommen, selbstverständlich. In der Ukraine haben sie bestimmt auch Sehnsucht.
Nach Frieden.
Nach Frieden. Das wäre so ein Zustand. Man kann sich nach Frieden sehnen. Das wäre auch was.
Gesundheit,
genau. Sehnsucht.
Sehnsucht nach Gottes Wort.
Sehnsucht. Oh, das ist ganz, eine ganz gute Sehnsucht. Die kann man dann auch oft stillen. Ja? Manchmal kann man sie halt nicht stillen. Das ist schon manchmal ein Problem. Aber hier kann sie gestillt werden, jawohl. Oder wenn man immer so, manchmal kommt man sich ja vor wie im Hamsterrad. Also ich sehe mich tatsächlich manchmal einfach nach meinem Sofa. Nach Ruhe. Also das ist auch, das ist einfach ein starkes inneres Verlangen. Dann denke ich, oh, jetzt hätte ich eigentlich genug. Jetzt hätte ich einfach mal genug. Sehnsucht nach Ruhe. Und es gibt tatsächlich auch eine Sehnsucht nach dem Tod. Wenn Dinge unerträglich werden, dann kann es sogar vorkommen, dass man sagt, also ich halte es nicht mehr aus. Ich wünschte, ich wäre tot. So eine Todessehnsucht, das hat man ja auch manchmal. So, Sehnsucht. Also, wir wissen jetzt ungefähr, was es ist, oder?
Also, das ist auf jeden Fall etwas, was man nicht hat. Also es geht nur das, was
genau, es ist etwas, das nicht da ist. Genau, man sehnt sich danach. Gut, es ist gerade nicht da und bei unserem Ausgangsvers im Psalm 12 ist es ja so, dass man Hilfe braucht. Ich will Hilfe geben oder Sicherheit geben oder Heil geben dem, der sich danach sehnt. Das heißt, das ist tatsächlich nicht da. Es ist nicht da und jetzt gibt es tatsächlich eine Verheißung. Gott sagt, wer sich danach sehnt, dem will ich diese Hilfe geben. Habe ich letzte Woche mal gleich ausprobiert. Ah ja, ich musste ja wieder vorbereiten. Ich denke, das testen wir doch gleich mal aus. Und dann habe ich, weil ich gerade auch eine Sache habe, wo ein wenig schwierig ist, dann habe ich gedacht, Harry, ich brauche Hilfe. Ohne Witz, ich brauche Hilfe. Ich kann es nicht regeln, ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann es nicht. Gott hat es verheißen. Dann muss man sich natürlich auch prüfen, gell? Woher kommt dieses innere Verlangen? Ist es selbstsüchtig, egoistisch oder weiß ich was? Aber wenn man das geklärt hat, dann hat Gott ihre Verheißung gegeben und Gott hat geholfen. Bezeuge ich jetzt einfach mal so. Das ist okay. Jetzt können wir das nämlich biblisch untersuchen, diese Sehnsucht. Und man kann das dann mit dem Bible-Server machen, indem man dann Sehnsucht eingibt. Ja klar, das kann man ja machen. Und dann kriegt man eine richtige Enttäuschung. Da kriegt man eine richtige Enttäuschung. Nämlich, da kann man dann auswählen, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich brauche es eigentlich relativ selten, aber man findet es ja schnell, da kann man anklicken, welche Übersetzung man will. Und ich nehme dann immer so etwas wortgetreuere Übersetzung, Elberfelder oder Schlachter oder so. Und dann klickt er mal auf Sehnsucht, dann wird er feststellen, oh, also etwa so viele Stellen gibt es, viel mehr gibt es gar nicht. Wenn man dann Luther nimmt, der hat ein paar mehr, aber der übersetzt dann an manchen Stellen halt ein bisschen seltsam. Aber bei bibeltreuen Übersetzungen kommt das Wort Sehnsucht eigentlich fast gar nicht vor. Also ein, zwei Handvoll, wirklich mehr gibt es wirklich nicht. Eine davon ist, dass Paulus bei der Korinther schrieb, ihr habt Sehnsucht nach mir. Das ist eigentlich die bekannteste Stelle. Und dann habe ich gedacht, ja, Sehnsucht ist ja kein Problem, kommt ja ganz arg oft vor. Ja, wollen wir mal sehen. Nix. Wirklich ganz arg wenig. Und ich habe mir gedacht, ist Sehnsucht eigentlich ein Thema in der Bibel? Vielleicht müssen wir es doch nicht behandeln. Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss man anders rangehen. Und ich habe Folgendes überlegt. Wenn das Wort nicht vorkommt, kann es trotzdem vielleicht ein Thema sein, das in der Bibel vorkommt. Es wird vielleicht nur nicht mit dem Wort bezeichnet. Das kann ja tatsächlich vorkommen. Und jetzt wollen wir mal vielleicht Beispiele suchen, bei denen Menschen sich noch etwas gesehnt haben oder anders ausgedrückt, von Menschen, die in der Bibel vorkommen, von denen man wissen, sie hatten ein inniges Verlangen nach etwas. Gibt es Menschen, die so inniges Verlangen nach etwas hätten? Also noch wirklich noch irgendwas, einfach ganz praktisch. Menschen, die gesagt haben, die irgendwas wollen.
Hanna.
Okay, das muss ich jetzt erklären. Weil vielleicht wissen es alle gar nicht genau.
Ja, sie wollte ein Kind.
Sie wollte unbedingt ein Kind. Sollen wir das lesen? Ja. Ganz kurz. Also, weißt du auch, wo es steht? Oh, jetzt geht's los, gell?
Das darfst du machen.
Das darf ich machen.
Samuel wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Also gut, Hanna ist Samuel, weil sie trifft ihn ja auch. Also wissen wir schon mal, dass es Samuel ist. Und zwar ziemlich einfach, am 1. Samuel. Und zwar Kapitel 1, also ganz vorne. Mit dem beginnt es nämlich mit Hanna. Gell? Und Hanna hat tatsächlich ein Problem gehabt. Vielleicht lesen wir das mal, damit man einfach ein plastisches Beispiel hat, was das bedeutet, wenn jemand Sehnsucht nach etwas gehabt hat. Und zwar können wir Kapitel 1 von 1 bis, naja, bis 15, 16, 17, sagen wir bis 18. Willst du sogar vorlesen?
Ja,
gern.
Von 1 ab.
Von 1 bis 18.
Und es war ein Mann aus Ramataim Sophim vom Bergland Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephratitus. Er hatte aber zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm zu opfern, in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr, der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken. sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete er Eli und sprach, geh hin in Frieden, der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus.
Gut. Das ist ein schönes Beispiel. Sie sehnt sich noch nach einem Kind. Sie sehnt sich nach einem Kind, aber sie bekommt keins. Und Gott erhört sie. Vielleicht waren viele Frauen in Israel, die keine Kinder gekriegt haben. Vielleicht waren sie auch traurig und sie haben gebetet und Gott hat sie nicht erhört. Was war bei Hannah wohl das Besondere?
Vielleicht der Gelähmte am Teich.
Nee, halt, stopp, wir sind noch bei Hannah. Was war bei Hannah das wohl das Besondere?
Sie hat mir Gott geweiht.
Genau.
Sie war nicht eigennützig.
Genau. Ihr Sehne war, sie wollte dieses Kind. Aber sie wollte es gar nicht für sich. Das ist interessant. Sie sagt, sie gibt ihn wieder Gott zurück. Und das ist eigentlich außergewöhnlich an dieser Geschichte. Aber diese Szene sieht man halt, sie war tief traurig. Und man hat sie von weitem angesehen. Das heißt, diese Szene war richtig echt. Sie hat darunter gelitten. Und sie wollte das unbedingt. Und Gott erhört es. Gott erhört es. Okay, also gutes Beispiel für Sehnsucht. Gibt es noch weitere? Neues Testament?
Neues Testament, ja.
Neues Testament, gibt es da welche, wo ja, starke Sehnsucht... Simeon?
Und Tempel. Also, ja, einfach.
Okay, da haben wir was Ähnliches. Da haben wir was Ähnliches, oder? Ja, genau. Da geht es also auch darum, dass sie haben können. Aber hat Simeon diese Sehnsucht gehabt? Ja? Mhm. Wo steht's?
Lukas 2.
Ja? Lukas 2, gucken wir es uns an. Okay, Lukas 2, 25, gell? Ha? Genau. Ja. Gut. Okay. Kannst du es vorlesen? 25 wahrscheinlich, den man muss lesen bis 33 oder bis 34.
Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel.
Okay. Ja, er hat Sehnsucht gehabt nach dem Messias. Wahre Sehnsucht, doch, auch ein gutes Beispiel, ja, schön.
Jesus hatte auch Sehnsucht.
Ja, wo?
Lukas 22.
Ja. Liest du es vor?
Lukas 22, 14
genau.
Und 15. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm, also zum Passamahl.
Ja.
Und er sprach zu ihnen, Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide.
Super. Bei Schlachterstadt herzlich verlangt. Aber man merkt, ja, Jesus hat richtig darauf gewartet, dass er das mit seinen Jüngern nur macht und genau dieses Pascha zu essen. Kurz vor seinem Tod. Ein herzliches Sehnen, das war tatsächlich da. Schön. Weitere Beispiele. Sind wir im Lukas, oder? Da ist ja immer eins bei. Da war so ein Kleiner, der hieß Zachäus. Die Geschichte kennt doch jeder, oder? Zachäus ist dort in Lukas Kapitel 19. Ich lese bloß die erste drei. Und er ging hinein an Jesus und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, der war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Person. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sehe, denn dort sollte er vorbeikommen. Als Jesus den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Dieser Zachäus hat eine wahnsinnige Szene gehabt. Er, der verachtet war, er, der Zöllner war, er, der mit der Feinde kooperiert hat, er, der sich bereichert hat an der anderen, er hat eine Sehnsucht gehabt. Und man sieht es ja dann auch, Jesus kommt zu ihm und er sucht die, die verloren sind, und ist ja auch klar, Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Er hat eine Sehne im Herzen gehabt. Und Jesus hat es gesehen. Und deshalb wendet er sich zu ihm. Dem war das völlig egal, dass er auf dem Maulbeerbaum sitzt. Der reiche Zöllner. Also wenn Elon Musk auf der Baum klettert, um jemanden zu sehen, also das wäre schon lächerlich, oder? Das muss man einfach sagen. Das wäre lächerlich, aber wenn es ihm wirklich etwas wert ist, dann macht er das. Und so hat dieser Zachäus eine echte Sehne gehabt, und Jesus kommt, sieht es, kehrt bei ihm ein und erfüllt ihm diese Sehne, nämlich Vergebung für das, was er gemacht hat, denn er weiß ja, was er verbockt hat. Die Hälfte meiner Güter gebe ich weg, und wenn ich betrogen habe, dem gebe ich es zurück. Er weiß ja das, und er kriegt jetzt Befreiung, und auch der hat er sich gesehnt. Wahre Anerkennung und Vergebung. Und das ist herrlich. Übrigens, der Maulbeerbaum, der gefällt mir am allerbesten. Wisst ihr, warum das ein Maulbeerbaum war? Das vielleicht jetzt aber bloß mal so ein, das muss ich einfach mal loswerden. Wisst ihr, warum das ein Maulbeerbaum war?
Der hat viele Äste und Blätter.
Genau, aber ein Buche hat auch viele Äste und Blätter.
Das ist doch nicht so hoch. Ne?
Genau. Der Maulbeerbaum, der Zachäus war ja klein. Und wenn der Stamm 2 Meter groß ist und da beginnt der erste Ast, kommt der doch gar nicht nahe, weil der ja so winzig war. Und ein Maulbeerbaum, da beginnen die Äste relativ unten. Und deshalb wird der Baum extra auch erwähnt. Also er kommt drauf, und die Blätter, die brauchen natürlich, dass er sich ein bisschen tarnen kann. Das ist ja klar. Aber er wäre gar nicht sonst aufgekommen, der Kleine da. Also deshalb Maulbeerbaum. Aber diese Sehne, die er hat, wird tatsächlich gestillt. Ich will Heil geben, Schlachter oder Hilfe, dem, der sich danach sehnt. Und jetzt haben wir wieder ein Beispiel. Haben wir nochmal eins? Oder 2.
David zum Beispiel.
David? Ja?
Ich habe jetzt bloß mal beispielhaft Psalm 25.
Ja, gut. Genau. Psalmen kommt sehr viel von David. Ja.
Zu dir, O Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich hat. Zu Schanden wird die ohne Ursache treulos handeln. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Genau. Gedenke, o Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind.
Super. Ich glaube, das war aber ein großes Merkmal von David. Ich harre auf Gott. Ich sehne mich nach dir. Super gut. Ich glaube, einer der bekanntesten Verse stammt bloß von David in der Psalme Kinder Koras. Ich lese es für ihn vor, die Kinder. Wenn ein Hirsch nach Wasserbächen lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Aber anders kann man, schöner kann man es ja wahrscheinlich nicht ausdrücken, oder? Also in der, die Psalmen sind voll von dem. Okay? Neues Testament. Haben wir noch mal jemand?
Ja.
Ja?
Lukas 13, 31. Was ist das
an? Lukas 13.
Ja, genau.
Liest du es vor?
Sehnsucht hier ruht von Jesus. In Vers 34. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt.
Das ist die Sehnsucht Gottes, oder?
Ja. Sehnsucht Jesu, ja.
Ja, genau. Also Jesus hat, da kommt es mehrfach vor, gell? Er sehnte sich nach. Er hat ein inniges Verlangen nach etwas. Schön.
Und zwei Kapitel später geht es auch um Gott, ja, der Sehnsucht hat in den verlorenen Sohn.
Genau. Ja.
Wo ist das nicht?
Kapitel 5, oder? 15.
Kapitel 15.
15, ja. Genau.
Der Vater steht da und wartet sehnsüchtig auf den Sohn, bis er zurückkommt.
Richtig. Und der Sohn? Der Sohn hat doch auch Sehnsucht gehabt, oder? Also bei den Schweinen sitzt, sehnt er sich zurück nach zum Essen, und er sehnt sich zurück. Er sehnt sich tatsächlich zurück. Und man sieht es, dass es ihm ernst ist, denn er geht. Er nimmt die Schmach auf sich, als Verlierer dort zum Stehen bei seinem Vater. Und vielleicht ist das ein Aspekt, den sieht man manchmal nicht so richtig. Aber überlegt mal, ihr habt einen Bruder, ihr geht, nehmt das Geld mit, verprasst alles, und dann müsst ihr zurückkommen. Und dann wisst ihr, ihr habt nur einen Bruder und ihr kennt den vom Typ her. Einer, der immer alles recht gemacht hat. Was wird der wohl sagen? Habe ich es dir gleich gesagt? Ich wusste doch, du bist ein Taugenichts und. Ich glaube, das war ganz schön hart für den, da zurückzukommen. Aber er hat sich trotzdem zurücksehnt nach seinem Zuhause. Sehnsucht nach Zuhause. Also auch der Sohn, nochmal ein Beispiel.
Ich habe auch noch eins, ja, aus dem Philippa von Paulus.
Ja.
Philippa 1, Vers 8.
Ja.
Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi.
Okay.
Da steht Sehnen bei mir.
Genau. Ja, manche übersetzen mit Sehnen, aber wie schon gesagt, das ist manchmal schwierig. Je nach Übersetzung. Ja? herzliches Verlangen, Sehnen und so weiter. Gut, schön. Er sehnt sich nach den Gläubigen. Wie ist mit Nikodemus? Nikodemus, den kennen wir ja auch, oder? Nikodemus, Johannes 3, ist das? Vers 1, es war aber ein Mensch und ein Pharisäer namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam des Nachts zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Und dann kommt die bekannte Geschichte, du musst von neuem geboren werden und so weiter. Und er sagt dann, ja, wie soll denn das geschehen? Und treffen wir den nochmal irgendwo?
Ja.
Wo?
Das sagt er bei den Priestern und
vom, genau.
Also vom Hohen Rat. Wenn das nicht von Gott ist, dann wird das wieder
richtig. Genau.
Also er relativiert die Pläne, die Tötungspläne.
Genau, richtig. Also er taucht nochmal auf. Später. Und beim Begräbnis taucht er auch nochmal auf. Das heißt, da ist er dabei. Der Mann hat auch Sehnsucht gehabt. Sonst wäre er zu Jesus gekommen. Gut, er kommt des Nachts, klar, es war gefährlich. Aber es hält ihn nicht zurück, er geht trotzdem. Er hilft beim Begräbnis. Er widerspricht den anderen gegen sein Ansehen. Denn er wusste, dieser Jesus hat mehr. Und das Pharisäertum hat seine Sehnsucht nicht stillen können. Nikodemus. Es gibt noch einige Beispiele. Der blinde Bettler, Bartimäus. Er hat Sehnsucht, sein Augenlicht wieder zu bekommen. Maria Magdalena hat Sehnsucht nach ihrem Gott, deshalb nach ihrem Herrn. Deshalb geht sie zum Grab. Hiob hat Sehnsucht. Die Griechen kommen zu den Aposteln oder zu den Jüngern und sagen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Wir wollen Jesus sehen. Auch die haben Sehnsucht gehabt und. Also es gibt ganz viele Beispiele, bei denen das Wort nicht auftaucht, aber wo man sieht, Menschen haben Sehnsucht. Und jetzt ist die Frage, ist bei diesen die Verheißung eingetroffen?
Ja.
Bei allen Beispielen, die wir jetzt gesehen haben, ist es eingetroffen, tatsächlich.
Bei Jesus nicht.
Aber beim Paschamal ja.
Ja.
Mhm. Jerusalem? Da leider nicht.
Noch nicht.
Ja, wird man sehen. Da muss man noch gucken, wie das mit der Prophetie noch ist. Aber ansonsten, bei fast allen Beispielen ist es eingetroffen. Tatsächlich. Ich denke, das ist, da muss man sich fragen, was war denn gemeinsam bei denen alle?
Sehnsucht nach Wahrheit.
Sehnsucht nach Wahrheit. Was noch?
Nach einem guten Ausgang.
Nach einem guten Ausgang. Was noch?
Erfüllung einer Verheißung.
Genau, sie haben sich vielleicht mal drauf geschützt, richtig? Ja?
Der Glaube.
Sie haben manchmal wahrscheinlich geglaubt, ja, gehen wir mal davon aus. Ja? Was noch? Eins fehlt mir noch.
Vielleicht einfach, die hatten den Fokus, die haben es gemacht, ohne dass die
der Fokus.
Die anderen zu achten.
Okay.
Die haben es einfach gemacht.
Genau, sie haben es gemacht. Zum Beispiel Nikodemus geht bei Nacht.
Genau.
Hannah geht in den Tempel und macht sich fast lächerlich. Gell? Der Eli denkt ja, sie muss sich übergeben, weil sie so komisch da ist. Gell? Also ist ganz komisch. Das heißt, sie hat einen klaren Fokus gehabt.
Ihre Seele wurde gestillt.
Bei allem. Aber dieser Fokus, den sieht man bei allen. Bei allen. Und das zeichnet echt die Szene aus. Das heißt, wir haben den Jeremia gelesen von ganzem Herzen. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Merkmal an der Stelle. Von ganzem Herzen und selbstlos. Fokus klar gerichtet. Vielleicht auf eine Verheißung Gottes sich berufen und. Das ist wichtig, aber es muss einfach ernsthaft sein.
Es gibt ja auch die Frage dann von Herrn Jesus beim Bartimäus, glaube ich, was willst du, dass ich für dich tun soll?
Und er könnte es klar sagen. Immer, er stellt eigentlich eine unmögliche Forderung, das muss man auch mal sehen. Aber er weiß, was er will. Klarer Fokus. Ja? Und das, an das ist auch die Erfüllung der Verheißung gebunden, denke ich. Jesus sagt einmal, wen dürstet, der komme. Wen nicht dürstet, wir brauchen die Leute zur Quelle jagen. Wenn jemand nicht dürstet, wird er nicht kommen. Keine Chance. Es muss diese Sehne da sein. Ohne diese Sehne, ohne dieses innige Verlangen, wird nichts passieren. Das muss da sein. Wen dürstet, der komme. Wenn einer keinen Durst hat, wird nichts passieren. Es ist einfach so. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, hat der halt auch Durst. Ja, also das muss einfach da sein. Ein Nikodemus wollte es einfach wissen. Der hat nicht mit Jesus streiten wollen. Der wollte was wissen. Das ist wichtig. Jetzt muss man bloß wissen, woher kommt denn so eine Sehne? Das ist das Nächste. Ich habe mich zusammengerissen und ich wollte es unbedingt. Eine gewisse Sehne, ja, eine gewisse Sehne nach bestimmten Dingen, ja, richtig. Ja, wo steht das? Ich denke, du denkst an Prediger. Prediger, Kapitel 3 wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht. Ich weiß, bin mir jetzt sicher. Prediger, Kapitel 3. Ich weiß nicht, ob du die Stelle meinst. Kapitel 3, Vers 11. Ich weiß nicht, aber ob du das meinst. Gell? Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Das heißt, diese Szene nach ewigem Leben, nach Dauerhaftigkeit, nach Sicherheit und so weiter, das kommt tatsächlich von Gott. Er hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Und Kinder sind völlig verblüfft, dass das Leben aufhören könnte. Die verstanden das gar nicht. Also habe ich mal eine nette Umfrage gesehen. Da haben die Kinder dann so geschwätzt und so. Und ich gesagt, Tod, das Leben hört doch dann nicht auf. Für die war das völlig unverständlich. Und ich denke, ja, die sind ja nicht in der Mühle drin gewesen. Für Kinder ist das völlig klar, dass das Leben nicht aufhört. Gott hat die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Wie kommt man zu Jesus? Jesus sagt da eine ganz harte Sache. Wer kommt zu Jesus? Der Vater zieht. Johannes 6, Vers 44 steht es wahrscheinlich. Ich hoffe es. Genau, Johannes 6, 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Das ist echt eine harte Aussage. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater. Und jetzt merken wir wieder was. Gott legt das Sehen in unser Herz. Gott legt es in unser Herz. Wenn der Vater zieht, dann passiert doch genau das. Dann wird man zumal fokussiert. Dann interessiert euch das vielleicht. Dann ist man da damit beschäftigt. Der Vater zieht, wie er das macht, das wissen wir halt nicht. Aber es steht eindeutig da, dass Niemand von sich auf die Idee kommt, zu Jesus zu kommen. Auf die Idee kommt einfach niemand. Aber der Vater, er zieht ihn. Und durch diese Szene, wenn man unter warum Nikodemus kommt, Gott legt es ihm ins Herz. Und deshalb kommt er. Also der Vater zieht. Oder bei Lydia in Apostelgeschichte, da heißt es, und der Herr tat ihr das Herz auf. Auch da, warum macht sie das? Gott tut ihr das Herz auf. Also diese Szene ist etwas, was Gott uns dann schenkt. Und vielleicht kann man sich gegen die Szene dann sperren und sagen, ach nee, will ich nicht und so. Das kann sein, aber Gott legt diese Szene in unser Herz rein. Und deshalb haben wir dieses innige Verlangen vielleicht einmal. Und das verspürt jeder Mensch mal. Ich glaube, es gibt niemanden, der einfach immer grundsätzlich Gott immer ablehnt. Das glaube ich einfach nicht. Das denke ich
auch. Du hast Gutes gesagt mit den Kindern da. Du hast eben gesagt, dass die Kinder noch nicht so wissen wegen dem Tod. Vielleicht ist das da gerade die Stelle, wenn Jesus sagt, dass wir wie die Kinder werden sollen. Und dass wir nicht so viele Gedanken haben, sondern einfach ganz einfach glauben, nicht so kompliziert.
Ich ganz genau, ja.
Weil wenn sie ja noch gar nicht an Sterben denken, dann... Ich meine, das sagt er ja nicht einfach nur so, werdet wieder wie die Kinder. Also ich denke, wir denken
einfach.
Wahrscheinlich oft viel zu kompliziert,
ja.
Viel zu tausendmal um die Ecke, dass wir manches überhaupt gar nicht richtig verstehen.
Und wir denken
Kinder
da,
sind ganz einfach.
Kinder sind da einfacher, genau. Mhm. Und mir redet uns das dann oft auch ein, ja. Wenn wir es nicht wollen. Wenn wir es einfach nicht wollen. Also,
ich habe auch schon gehört, was jemand gesagt hat, aber unter diesem Gesichtspunkt ist die Formulierung und der Anspruch, ich bekehre mich, eigentlich nicht richtig, weil ich mich bekehre, sondern weil der Herr mich dazu bringt. Also, ja.
Das ist eine große Diskussion, gell? Wer fängt an? Aber da steht es eindeutig, Gott fängt an. Aber irgendwann kommt halt ein Punkt und da muss man dann sagen, reicht es denn aus, will ich das tatsächlich? Und dann muss man tatsächlich sagen, ja. Aber dass ein Mensch von sich auf die Idee kommt, sich zu bekehren, das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Dass er es von sich weiß, das ist keine Bibel, das ist biblisch, absolut. Aber Gott tut an der Stelle alles. Jetzt noch eine letzte Frage. Jetzt könnte man ja drauf kommen, okay, wir haben eine klare Verheißung. Ich gebe dem die Hilfe, der sich danach sehnt. Wer mich von ganzem Herzen sucht, der wird mich finden. Werden alle unsere Wünsche oder Sehnsüchte erfüllt?
Sofern sie im Willen Gottes sind, ja.
Ah ja, jetzt nimmt man den Pointe weg.
Wenn du so direkt fragst.
Ja, alles gut. Ja, sagst du mal.
Sofern sie im Willen Gottes sind, ja.
Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was an allen unseren Beispielen dann gemeinsam ist. Sie bewegen sich alle im Willen Gottes. Nikodemus sucht die Wahrheit. Er bewegt sich im Willen Gottes. Die Hanna will es nicht für sich selber. Sie will etwas für Gott. Und das war im Willen Gottes. Der Zachäus, er will Vergebung. Er will als Mensch anerkannt sein. Er will dieses Ganze. Er weiß ja, dass das nicht richtig ist, was er macht. Er will das wecken. War im Willen Gottes. Also im Willen Gottes werden diese Verheißungen tatsächlich erfüllt. Der Zeitpunkt können wir manchmal nicht genau festlegen, aber im Wille Gottes, wenn diese Szene da ist und es ist im Wille Gottes, dann wird es auch erfüllt. Jürgen, du wolltest noch was sagen?
Da passt noch dazu ein Vers weiter, wie du gerade vorgelesen hast. Jeder nun, der von Gott gehört und gelernt hat, kommt zu mir.
Ja.
Das heißt, ich muss nach dem Wille Gottes auch suchen, das erkennen in der Schrift. Und das führt mich zu Gott.
Ja. Sonst erkennen wir nämlich den Wille Gottes gar nicht. Genau.
Wenn es mit Bannen und Werden zu tun hat, wartet es nach dem Willen Gottes.
Oh, den Vers darf ich zitieren. Der wird häufig zitiert. Trachtet nach dem Reich Gottes und es wird euch alles hinzugelegt werden, gell? Das wird. Ja, ja, schon, ja. Aber der wird meistens falsch angewendet. Ich sage es bloß deshalb, weil ich den zu oft schon hören haben müssen. Trachtet nach dem Reich Gottes und dann wird so interpretiert, dann wird schon alles gut gegangen. Ja, aber so wird es häufig angewandt. So wird es häufig angewendet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere hinzugelegt werden. Aber wenn man den Zusammenhang vom Text liest, in der das geschieht, dann geht es grundsätzlich um Sorgen. Sorget euch um nichts. Und dann kommt dieser Vers irgendwann mal. Es geht um die Sorgen. Und wenn wir nach dem Reich Gottes trachtet, dann brauchen wir uns von der Sorge gefangen nehmen lassen. Also da muss man echt aufpassen, weil diesen Vers habe ich schon so oft gehört im falschen Zusammenhang und falsch eingesetzt. Und dann denke ich, ich weiß, warum viele Gläubige so frustriert sind. Dann hören sie die Verse und dann funktioniert sie und dann sind sie gefrustet. Der Vers bezieht sich auf Sorgen. Also lese es daheim in aller Ruhe im Zusammenhang durch und dann wirst du sofort sehen, aha, Sorge vorher, Sorge danach und dazwischen dann dieser Vers.
Also, mir geht es schon
nicht bloß um den Reich Gottes eigentlich. Ah, okay. Ob alle diese Motivationen zu streiben, einfach was mit dem Reich Gottes zu tun hat oder so. Das ist ja
sicher im Willen Gottes. So wie bei Hannah. Ja. Die Verheißung für die Gläubigen ist eigentlich was ganz anderes. Ich glaube, Jesus sagt: Ihr werdet durch viele Trübsale in das Reich der Himmel eingehen. Ja, und das widerspricht nämlich genau dem Vers, deswegen kann das nicht sein, so wie du richtig gesagt hast. Uns ist eher Trübsal und Mühe verheißt auf der Erde, aber die Herrlichkeit auf der anderen Seite.
Ah ja, okay. Alles klar. Okay, sorry. Ich will dazu noch einen Vers lesen und dann sind wir nämlich schon durch. Also zumindest nach meinem. Ihr kennt vielleicht den Vers: Und habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Den kennen wir, gell? Ja? Und der wird halt auch häufig zitiert. Da ist ein lediger junger Mann und er sehnt sich nach einer Freundin oder nach einer Frau. Und dann sagt er: Und habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, eine arbeitende Gemeinde mit und so weiter und so fort, gell?
Das kann schief gehen.
Bitte?
Das kann schief gehen.
Das ist gar richtig schief, glaube ich. Genau. Also, Gott erfüllt it, denn da steht dann als nächster Satz: Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Also, das ist was du noch gesagt hast, im Willen Gottes. Im Willen Gottes und dann bittet man vielleicht auch um Dinge, die Gott vielleicht gar nicht will. Das ist nämlich manchmal unser Problem. Und deshalb wird nicht alles Sehnen, das mir in unserem Herzen hat, erfüllt werden. Vielleicht will Gott was ganz anderes mit jemandem und will deshalb gerade it. Aus irgendwelchen Gründen, die mir it kennen. Also man kann schon ein inniges, starkes Verlangen nach bestimmten Dingen haben und sagt dann aber, du hast doch gesagt, wenn ich stark und so weiter. Aber das ist nicht die Verheißung. Sondern wenn es im Wille Gottes geschieht und wir haben eine wirkliche Sehne, dann können wir uns, denke ich, darauf verlassen, dass Gott unsere Hilfe, unser Heil und unsere Sicherheit ist.